Also ich habe ihr versucht, anhand von meiner Recherche zu zeigen, dass wir eben nicht einfach schreiben, was wir wollen, sondern interessiert sind an den Menschen.
Wie haben Sie das gemacht? Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wie haben Sie das gemacht? Ein Podcast der Reportageschule und Reportagen FM. Ich bin Celine Schäfer und heute zu Gast ist Elisa Schwarz, Redakteurin der Seite 3 der Süddeutschen Zeitung. Hallo Elisa, schön, dass du da bist.
Hi Celine, danke für die Einladung.
Elisa, an deinen Reportagen ist mir aufgefallen, dass du immer ganz nah an den ProtagonistInnen bist. Zuletzt hast du zum Beispiel über einen kleinen Aktionär geschrieben, der die Jahreshauptversammlung von DAX-Konzernen aufmischt und über einen Mann, dessen Mutter Alkoholikerin ist. Im Mittelpunkt von Der Riss, also der Text, über den wir heute sprechen wollen, stehen zwei ehemals beste Freundinnen, die sich wegen Corona zerstritten haben. Vielleicht kannst du einmal erzählen, wer diese Frauen waren.
Gerne. Ja, also wir sprechen hier von Sandra Röhren und ihrer ehemals besten Freundin. Die zwei haben sich während ihrer Ausbildung kennengelernt zur Krankenschwester und man kann sich das wirklich als sehr innige Freundschaft vorstellen. Also sie saßen zusammen im Unterricht, haben sich unter der Bank Zettelchen geschrieben, sind nach der Arbeit im Krankenhaus an den See geradelt, haben über Männer geredet, waren zusammen auf Partys und später dann auch sogar Trauzeuginnen auf der Hochzeit der jeweils anderen. Also sie sind so die klassisch besten Freundinnen, die man vielleicht so im Frauenkontext kennt. Und ja, umso höher und schmerzhafter war dann natürlich auch der Riss oder der Bruch, der dann in dieser Freundschaft durch Corona geschah.
Wie alt waren die beiden nochmal circa?
In ihren 40ern.
Okay. Und vielleicht kannst du mir erzählen, wie bist du denn auf die beiden gestoßen?
Ja, das war ein langer Weg. Also die Ursprungsidee war, dass wir in der Redaktionskonferenz bei uns bei der Seite 3 und dem Buch 2 zusammensaßen und uns überlegt haben, was man denn zu Corona im gesellschaftlichen Kontext machen kann. Also damals muss man sagen, das war nach dem ersten Lockdown 2020. Es war klar, es gibt ein Virus, das mitunter tödlich sein kann, das die Geschäfte dazu zwingt zu schließen, der Kleinhändler, der insolvent geht. Und wir gedacht haben, Corona macht ja so viel mehr kaputt, in Anführungszeichen, als Geschäfte und kann die Lunge schädigen, sondern es gehen eben auch gesellschaftliche Beziehungen oder persönliche Beziehungen zu Bruch. Und da haben wir uns überlegt, es wäre ja total stark, diesen gesellschaftlichen Spalt im Kleinen erzählen zu können anhand von einer Freundschaft. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, ganz klassisch quasi erstmal im Freundeskreis rumgefragt. Und es war ganz interessant, weil alle meinten, ja, ich habe da so einen Nachbar und der will seine Maske nicht aufziehen und mit dem rede ich jetzt nicht mehr. Oder eben die Tante, die völlig abdreht und nur noch Ken Jebsen hört. Aber keiner wollte so richtig darüber reden. Und dann habe ich mir gedacht, wo könnten Leute denn ein Interesse daran haben, ungefiltert ihre Meinung rauszulassen. Und da habe ich mal wieder an Facebook gedacht, diese berühmte Echokammer, und habe mich durch unterschiedliche Gruppen geklickt. Also die Gruppen hießen dann Corona ist nur eine Lüge, wann wachen wir endlich auf, keine Maskendiktatur und so weiter. Und da bin ich nach wochenlangem Durchklicken auf einen Post gestoßen von einer Frau, die geschrieben hatte, ich habe wegen Corona meine beste Freundin verloren. Und ihr habe ich dann geschrieben.
Und hat sie dir dann direkt geantwortet?
Ja, sie hat mir relativ schnell tatsächlich geantwortet, womit ich auch gar nicht gerechnet habe. Und sie war am Anfang ein bisschen skeptisch, meinte dann aber, dass sie schon mal ein Interview gegeben hätte. Und es stellte sich raus, es war wohl für die Hausarbeit eines Verwandten, wo sie schon mal ein Interview gegeben hatte. Und da fragte ich sie, ob wir nicht mal telefonieren wollen, weil natürlich Facebook immer auch eine Distanz aufbaut und man sehr schlecht kommunizieren kann und sagen kann, was man eigentlich von der Person will.
Okay, und dann habt ihr telefoniert und du hast ihr erklärt, was dein Anliegen quasi ist und dann habt ihr euch verabredet zum Treffen, oder?
Genau, Also man muss dazu sagen, es war tatsächlich die Freundin, die auch in dieser Geschichte nicht namentlich auftaucht, also die beste Freundin von Sandra Röhren, was ganz interessant ist, weil man, glaube ich, denken würde, dass man zuerst die Person überzeugen kann, die, ich sag mal, gesellschaftlich eher anerkannt ist in ihrer Sorge, dass Corona vielleicht doch tödlich sein kann. Aber ich habe in dem Fall eben zuerst die Frau gefunden, die sehr skeptisch gegenüber der Corona-Politik war, gegen das Virus allgemein. Also sie hat das Virus nicht negiert, aber meinte, na ja, es ist ja nicht ganz klar, ob es aus dem Labor kommt und eine Übersterblichkeit, davon kann man ja nicht reden und sie sei schließlich Krankenschwester und hat ja schon 2018 eine Grippewelle sozusagen erkannt oder die Auswirkungen zumindest gespürt. Also Corona sei überhaupt nicht so schlimm. Und ich habe damals noch in der Facebook-Nachricht, habe ich immer so meinen Satz, ich schreibe, liebe Frau X, mein Name ist Elisa Schwarz, ich bin Reporterin bei der Seite 3 der Süddeutschen Zeitung und ich schreibe Ihnen aus folgendem Grund. Und dann habe ich ihr transparent dargelegt, dass ja Corona ein großes Thema in der Gesellschaft ist und ich ihren Post gelesen habe, wo sie eben geschrieben hatte, dass sie ihre beste Freundin verloren hat und mich sehr interessieren würde, was hinter der Geschichte steckt. Daraufhin haben wir telefoniert. Sie saß da im Auto und es war eine sehr schlechte Verbindung und es kam gar nicht so ein richtiges Gespräch zustande. Und dann habe ich gefragt, ob sie mich nicht einfach zurückrufen will, wenn es bei ihr besser passt. Und dann rief sie nicht zurück und dann rief ich sie wieder an und es ging eine Weile hin und her. Aber am Ende war sie dann doch dafür zu haben, dass wir uns mal persönlich treffen. Und das Argument, das ich meistens bringe, ist, dass es schöner ist, sich persönlich zu treffen, einfach auch, weil man viel besser kommunizieren kann, weil man die Gestik und die Mimik des anderen erkennt und es nicht so eindimensional ist wie in Facebook. Und dann bin ich zu ihr gefahren.
Mhm. Und kannst du dich noch erinnern, wie das dann war? Also du bist dann in ihr Haus oder in ihre Wohnung reingekommen und dann habt ihr erstmal einen Kaffee getrunken oder wie lief das ab?
Ja, das war in der Tat ganz lustig, weil damals war so das große Thema Social Distancing, ganz am Anfang von Corona. Man sollte sich nicht die Hände geben, wir tragen Masken, man darf nur Kernfamilie oder so treffen. Also es gab diese strengen Regeln und ich komme diese Hausflurtreppe hoch und sie stand da und streckte mir irgendwie die Hand entgegen und begrüßte mich mit dem Satz, keine Angst, ich bin nicht krank. Und ich weiß noch, dass es für mich irgendwie erstmal ein kleiner Schock war, eine Hand zu schütteln, weil wir das alles so verlernt hatten in dem Moment. Aber ich habe ihr die Hand gegeben und bin mit ihr rein. Und klar haben wir uns erstmal unterhalten, was für Bilder bei ihr im Wohnzimmer hängen, so Smalltalk-mäßig. Und da ist mir ein Bild aufgefallen über dem Wohnzimmertisch, wo eine Frau abgebildet war und ist eben sie. Und die zwei hatten so Erdbeeren in der Hand und schauten irgendwie total vertraut in die Kamera. Und ich habe sie gefragt, wer das denn sei. Und da hat sie gesagt, ja, das ist die Sandra Röhren. Und da waren wir irgendwie dann schon mittendrin im Thema. Und es wurde dann auch doch recht emotional. Und ich denke, das war für mich in der Geschichte auch so schwierig, dass es diese Ebene gibt, wo man einen Menschen nicht versteht. Also in dem Moment, wo sie Corona leugnet, wo sie mir gesagt hat, sie liest dieses Buch von dem Wissenschaftler Bagdi. Der hat ein Buch geschrieben, das hieß Corona-Fehlalarm. Das nur so strotzte von zwielichtigen Fakten. Und sie mir auch erzählte, wie sie im DM oder Supermarkt angebrüllt wurde. So erzählte sie es zumindest von meinem Mitarbeiter. Ja, die da hinten trägt keine Maske. Ihr Sohn, der in der Schule angeblich gemobbt wird, weil er keine Maske trägt. Und es war so ein Zwiespalt zwischen, ich verstehe sie auf der einen, auf der faktischen Ebene nicht, ich verstehe sie aber auf der menschlichen Ebene, nämlich, dass sie sich auch auf eine Art allein fühlt, unverstanden und verlassen. Und das war für mich eigentlich während der Recherche sehr spannend, so auch so einen kleinen Konflikt sozusagen in mir zu haben.
Okay. Wir fragen im Podcast gerne nach dem Schlüsselmoment der Recherche. Würdest du sagen, das war eine Art Schlüsselmoment, als du quasi, ja, wie Empathie oder Verständnis gegenüber jemanden aufbringen konntest, der ganz anders denkt als du?
Ja, ich glaube, das war auf jeden Fall ein Schlüsselmoment, auch weil ich mit ihr immer wieder in so Situationen gekommen bin, wo ich gemerkt habe, ich will sie irgendwie verstehen, ja, und habe immer gefragt, so, okay, aber wieso sollte denn dieses Virus in einem Labor gezüchtet sein? Warum sollte Bill Gates uns zwangsimpfen wollen? So, also immer diese Frage, warum denkst du, wie du denkst? Und da stößt man auch an Grenzen. Also natürlich kann man es bis zu einem Stück erklären. Sie hat in der DDR bestimmte Erfahrungen gemacht. Das Haus wurde ihnen angeblich weggenommen. Sie hat so diese Verlustängste und diese Skepsis gegenüber der Obrigkeit sehr stark und sehr früh gelernt aufgrund ihrer Biografie. Aber so auf einer emotionalen Ebene zu verstehen, warum sie so eine Abwehrhaltung hat gegenüber den Zahlen des RKI, des Robert-Koch-Instituts, warum sie sich so weigert, die anzuerkennen, das fiel mir sehr schwer. Und da habe ich auch für mich entschieden, ich will sie ernst nehmen in ihren Ängsten, die sie hat. Aber ich muss natürlich in meiner journalistischen Rolle sie auch konfrontieren mit den Fake News, muss man ja sagen, mit denen sie täglich in Telegram zu tun hatte. Also meine Aufgabe war natürlich auch, versuchen, sie in der Diskussion besser kennenzulernen und zu fragen, sag mal, aber du kannst doch jetzt nicht sagen, dass dein Sohn hier angeblich, das meinte sie, so ein Schild tragen muss, befreit von der Maskenpflicht und es sei wie ein moderner Judenstern. Und wenn man sowas natürlich hört als Journalistin, Empathie hin oder her, dann muss man einfach auch mal eine Grenze ziehen und sagen, das ist ein Vergleich, der überhaupt nicht geht.
Ja, da lass uns vielleicht später nochmal drüber sprechen, wie diese Situation für dich war. Ich würde aber auch noch gern wissen, also wie oft hast du dann die Freundin, die eben diese Skepsis gegenüber Corona und der Wissenschaft und den Medien gegenüber hatte, wie oft hast du sie getroffen und wie lang waren eure Unterhaltungen so?
Ich habe sie einen Tag lang getroffen. Tatsächlich von morgens bis abends und habe sonst, das ist immer schwer zu messen, mit ihr hin und her geschrieben dann auf Social Media.
Okay. Und wie bist du dann von ihr zu ihrer besten Freundin, der Sandra, gekommen?
Ja, ich habe dann mit Herzklopfen irgendwie am Ende von diesem Gespräch nochmal dieses Bild angeguckt, das da über dem Wohnzimmertisch hing und habe zu ihr gesagt, hey, du kannst dir sicher vorstellen, dass mich natürlich auch die Perspektive von deiner besten Freundin interessiert, weil jede Geschichte ja zwei Seiten hat und gerade weil sie ja gerne die Massenmedien so in eine Ecke stellt und sagt, die hätten ja alle eine Agenda und Olaf Scholz bzw. Angela Merkel geben von oben durch, was wir schreiben sollen. Das habe ich irgendwie in dem Moment auch ein Stück weit genutzt und gesagt, dir ist ja auch dran gelegen, dass wir ausgewogen berichten und wäre es für dich okay, wenn ich Sandra Röhren einfach mal fragen würde, ob sie bereit wäre, ihre Geschichte zu erzählen. Und da hat sie einen Moment überlegt und meinte dann, ja, es sei ja dann ihre Entscheidung, zuzusagen oder nicht, und hat mir dann ihr Instagram-Profil gegeben. Und man muss sagen, dass die zwei Freundinnen zu dem Zeitpunkt schon keinerlei Kontakt mehr hatten. Also da war der Riss schon entstanden. Und das war für mich dann diese Schwierigkeit, den Kontakt aufzubauen, obwohl er eigentlich gar nicht bestand. Also ich bin nach Hause gefahren in das Hotel und habe mir ewig überlegt, was ich auf Instagram schreiben soll und habe ihr dann geschrieben, dass ich gerade von einem Gespräch zurückkomme mit einer Frau, die sie sicherlich kennt und wir uns lange darüber unterhalten haben, welchen Schaden Corona in der Gesellschaft anrichten kann und den die beiden ja ganz hautnah und persönlich erlebt haben und das mich einfach interessieren würde, ob sie noch etwas sagen will, was ihre Freundin bedeutet, warum für sie der Riss oder der Bruch auch so unausweichlich war. Und dann hat sie mir auch tatsächlich am gleichen Tag zurückgeschrieben und war am Anfang ganz unsicher und meinte, sie hätte mich erstmal gegoogelt, weil sie hat am Anfang wohl geglaubt, dass ich gar keine Journalistin bin, sondern dass sie war so von den Fake News sozusagen, die sie umgeben haben, durch die Freundin beeinflusst, dass sie auch den Glauben so ein Stück weit verloren hatte in die Medien oder in angebliche Journalisten. Und zum Glück hat sie mich gefunden und sagte daraufhin, ja, also sie würde mich zumindest gerne mal kennenlernen und treffen. Und dann bin ich zu ihr gefahren.
Und lief das da eben, also von der Freundin hattest du ja schon berichtet, dass es eigentlich ja ganz gut lief, also wenn auch mit Schwierigkeiten, aber dass sie sich ja schon dir auch anvertraut hat. War es der mit der anderen Frau dann ähnlich?
Ja, erstaunlicherweise war sie am Anfang zurückhaltender und ich glaube, dass bei ihr die Verletzung über die verlorene Freundschaft irgendwie noch tiefer saß. Also bei ihrer Freundin hatte ich das Gefühl, dass sie wütend war, also wütend auf das System, auf die Massenmedien, die ja ein falsch berichten und eben sie nur den Ken Jebsen anerkennt in seinen Telegram-Kanälen. Da war eine sehr starke Wut dabei, die sie vielleicht auch ein Stück weit über diese Verletzung hinweggetragen hat. Während bei Sandra Röhr nicht das Gefühl hatte, da sitzt eine Frau, die wirklich trauert um Menschen, den sie glaubte, jahrelang super gut zu kennen und jetzt auf einmal nicht mehr zu wissen, wer sie ist. Und das hat gedauert, bis sie, ich sag mal, auch in diesen Schmerz reingegangen ist und gesagt hat, okay, ich bin offen darüber zu reden, so von Anfang an, wie wir uns kennengelernt haben, wie sie mich auf die Partys mitgenommen hat, sie immer die bisschen schüchterner war und ihre Freundin, die sie aber da mit durch die Nacht zog und wir auch gelacht haben, weil es viele schöne Momente gab, die man selber eben aus Freundschaften kennt. Und die Geschichte ja ganz, ganz stark auch auf WhatsApp in dem Fall spielt. Also es war der Lockdown, es war klar, dass man danach Social Distancing betreiben muss. Die zwei Frauen konnten sich nicht mehr treffen und sie dann irgendwann mal auch, nachdem ich sie gefragt hatte, ob sie mir denn die Nachrichten zeigen kann, die beiden hin und her geschrieben haben, sie mir die Nachrichten auch gezeigt hat. Und das war für mich ein unglaublich großer Vertrauensbeweis, den sie mir in dem Moment entgegengebracht hat.
Also hast du auch sie einen Tag mit ihr verbracht oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, ich habe einen Tag mit ihr verbracht. Also das war mir wichtig, da ungefähr auch die zeitliche Komponente gleichzuhalten.
Und mit den WhatsApp-Nachrichten war das dann auch so, dass die Sandra Röhren dir zuerst die Nachrichten gezeigt hat oder wer hat dir zuerst die Einblicke gegeben? Du hattest ja in deinem Text von beiden Frauen WhatsApp-Nachrichten eingebunden, richtig?
Genau. Ich hatte beide aktiv danach gefragt. Also sie haben es nicht von sich aus gezeigt, sondern nachdem wir eine Weile gesprochen haben, habe ich sie auch gefragt, hast du die Nachrichten denn noch? Und da hat sie überlegt und meinte, ja, ich muss mal nachschauen, weil mich hat eigentlich meine Freundin blockiert. Ich weiß nicht, ob ich sie noch anschauen kann. Und dann haben wir zusammen nachgeschaut und dann konnten wir tatsächlich diesen WhatsApp-Verlauf nachspüren. Und das war aus zwei Gründen, glaube ich, ganz wichtig. Zum einen, um auch ein Stück weit verifizieren zu können, ob es denn so war. Und zum anderen einfach auch, um ganz nah an diese Geschichte ranzukommen. Und irgendwie, man kennt es ja von sich selber, dass man über WhatsApp viel mehr Interpretationsspielraum hat. Also was bedeuten jetzt diese drei Punkte? Was bedeutet dieser Smiley? Warum macht sie da einen Punkt und da ein Ausrufezeichen? Und irgendwie in dieses Gefühl noch mal reinzukommen, wie hilflos sie sich eigentlich gefühlt hat, wenn sie von ihrer Freundin wieder nur einen Link geschickt bekommen hat zu irgendeinem ominösen Wissenschaftler, einem Immunologe, der sagt, wir sterben nicht an Corona, sondern an Krankenhauskeimen, so ihre Verständnislosigkeit dann in dem Moment. Und deswegen war mir so wichtig, auch diese WhatsApp-Nachrichten, wenn möglich, sehen zu können.
Ich würde ganz gerne noch einen Textabschnitt vorlesen. Und zwar geht es darin eben um die Skepsis gegenüber den Medien, aber auch der Wissenschaft. Und der beginnt so. Der Anschlag in Wien, gefaked. Es gibt Kameraeinstellungen, da haben sich die Toten noch bewegt und gerade hingelegt und so eine Scherze. Und im Fernsehen lief der Film Wiener Blut. Wiener Blut? Zufall oder wie? Friedensforscher Daniele Ganser, Massenmanipulation. Was? Noch nie gehört. Die Freundin sitzt da und guckt wie eine enttäuschte Lehrerin, unangreifbar überlegen. Etwas später schreibst du, die Freundin also sieht das so. Sie hat ihre Fakten und die Zeitung hat andere Fakten. Aber welche Fakten sind am Ende richtig? Wer hat recht? Seit Anfang des Jahres hat sie keine Nachrichten mehr gelesen. Sie sagt, sie glaubt keinen Zahlen vom RKI. Sie glaubt den Medien nicht, weil die Medien lügen. Weil die Medien über die App Telegram sagen, dass da nur Irre rumhängen. die sich eine Taschenlampe unters Gesicht halten und Gruselmärchen erzählen. Wie war das für dich, als die Freundin Fakten geleugnet hat, von Verschwörungstheoretikern geschwärmt hat und über ihr Misstrauen gegenüber den Medien, also irgendwie ja auch dir geäußert hat? Wie hast du da reagiert?
Ja, schwierig, sage ich mal. Also wenn sie auf die Medien gegangen ist, habe ich immer versucht, das auf unser Gespräch runterzubrechen. Ich habe immer gesagt, wenn ich lügen wollen würde oder einfach nur schreiben wollen würde, was ich will, dann säße ich ja jetzt nicht hier. Dann würde ich mir deine Geschichte nicht anhören. Dann würde ich nicht schon seit 4 Stunden mit dir darüber reden, warum ihr ja vielleicht auch zugelassen habt, dass Corona zwischen eure Freundschaft kommt. Also ich habe ihr versucht, anhand von meiner Recherche zu zeigen, dass wir eben nicht einfach schreiben, was wir wollen, sondern interessiert sind an den Menschen, dass ich interessiert bin an ihr. Und ich hatte das Gefühl, in dem Moment, wo da vielleicht eine kleine Einsicht da war, hat sie immer gleich abgelenkt und hat gemeint, ja, aber so ganz prinzipiell der Deep State, der die Medien in einem Marionettenstaat sozusagen kontrolliert. Also es gab immer der Moment, wo ich das Gefühl hatte, ich habe sie vielleicht ein Stück weit erreicht und schwupps war sie schon wieder weg und hat sich einen anderen Weg gesucht, ihre zementierte Überzeugung beizuhalten. Und das war für mich auch eine Erkenntnis zu merken, dass mir jemand gegenüber sitzt, die eigentlich gar nicht diskutieren will, sondern Recht haben möchte. Und ab dann ist eine Diskussion auch ein Stück weit sinnlos, weil ich natürlich nicht da bin, um sie zu überzeugen und zu missionieren und weil wir auch natürlich in der Diskussion ein Niveau erreicht haben, auf das ich mich dann auch nicht hinunterlassen möchte. Also ganz konkret, wenn es darum geht, den Holocaust zu leugnen, abgesehen davon, dass das natürlich eine Straftat ist, möchte ich auch so eine Gesprächsführung nicht weiterführen, weil es nichts bringt und weil sie sich nur noch mehr in ihre Wut und Überzeugung reinsteigert. Also ich habe versucht, natürlich mit ihr zu diskutieren. Mir war es auch wichtig, ihren Argumenten, soweit es möglich ist, Raum zu geben. Natürlich sie dann im Text auch einzuordnen. Und gleichzeitig aber auch ihr zu signalisieren, dass die Fakten, die es da draußen gibt, keinerlei Alternativen zulassen. Und ich würde auch behaupten, dass wir am Ende trotz dieser Verschiedenheiten, die wir tatsächlich haben, trotzdem auseinandergehen konnten, so mit einem Händeschütteln. Also, dass sie ein Stück weit ihr Gesicht wahren konnte. Und es war mir am Ende doch auch wichtig, weil sie mir ja ihr Vertrauen geschenkt hat.
Aber hattest du dann das Gefühl, dass sie irgendwie einerseits sich über die Medien aufregt und gleichzeitig aber mit dir spricht? Also hattest du das Gefühl, sie differenziert da irgendwie zwischen dir und anderen JournalistInnen oder hattest du schon das Gefühl, dass sie auch direkt dich anspricht in ihrer Kritik gegen Medien?
Ja, sie hat es am Anfang, glaube ich, schon versucht. Und als ich ihr eben dann erklärt habe, dass ich mir ja sehr viel Mühe gebe, zum Beispiel hier mit der Recherche und dass ich ihr Buch, dieses Buch zum Beispiel gelesen habe, Corona-Fehlalarm von Bakhti, das Buch hatte ich auch dabei. Ich hatte mir seine Argumente in dem Buch angestrichen und habe ganz, ganz naiv versucht, mit ihr zu sagen, na gut, lass uns doch mal vielleicht hier über die Argumente von Bakhti sprechen. Und dafür war sie aber gar nicht offen. Und ich glaube, das ist generell die Schwierigkeit mit Menschen, die Verschwörungsideologen folgen, dass es eigentlich nicht um einen Austausch geht, sondern um die Verfestigung der Meinung, weil die natürlich auch identitätsstiftend ist. Also sie hatte sich in Zeiten, in denen alle unsicher waren, Menschen verloren haben, Angehörige verloren haben, Jobs verloren haben, hat sie sich durch diese Unsicherheit gerettet, indem sie eine Meinung vehement vertreten hat. Und das war das Gegenteil von der faktenbasierten wissenschaftlichen Meinung, sondern sie hat sich eine Identität aufgebaut als eine Person, die sagt, ich glaube euch allen nicht und ihr werdet schon sehen, ihr werdet schon aufwachen. Und das ist ja auch eine Aufwertung als Person, an der sie ganz stark festgehalten hat. Weil ich glaube, wenn sie jetzt zugegeben hätte, ja du, vielleicht hast du da ja echt einen Punkt, vielleicht sind nicht alle Journalisten gleich und vielleicht ist Ken Jebsen tatsächlich in der einen oder anderen Hinsicht ein bisschen abgedreht, dann hätte sie diese Identität in Frage gestellt und ich glaube, dann wäre für sie noch viel mehr zusammengebrochen als in Anführungszeichen nur diese Freundschaft.
In dem Text, also in dem veröffentlichten Text, wird aber natürlich ganz klar, also zeichnest du ja ganz klar ab, an welchen Stellen oder ordnest ganz klar ein, an welchen Stellen sie eben falsche Fakten oder Lügen von sich gibt. Wie war das denn dann, als der Text dann eben erschienen ist? Wie hat die Freundin, also die Corona-Skeptikerin, falls man sie so nennen kann, darauf reagiert?
Ja, ich habe beiden Frauen den Text geschickt. Das mache ich prinzipiell immer, wenn ich mit einer Recherche fertig bin und der Text erschienen ist. Und von der Freundin kam eigentlich nur so ein Einzeiler von wegen, dass sie sich schon gedacht hat, dass sowas dabei rumkommt. Aber auch da blieb es irgendwie total im Nebulösen, im Wagen, ohne mir jetzt konkret zu sagen, wo jetzt konkret das Problem war. Denn die Zitate hatte ich natürlich mit ihr autorisiert. Bei Sandra Röhren war es so, dass sie auch geantwortet hat und wir dann nochmal telefoniert haben. Und was mich dann irgendwie ganz gerührt hat, war, dass die beiden beschlossen haben, doch nochmal miteinander zu reden. Und die Ironie an der Geschichte ist, dass es zu diesem Treffen dann nicht kam, weil die zweite oder ich weiß gar nicht, dritte Welle dann schon vor der Tür stand und es wieder in den Lockdown ging. Also dieses Treffen letzten Endes nicht stattfand. Und ich hatte dann vor, ich glaube, einem Jahr nochmal Kontakt mit Sandra Röhren und da meinte sie, sie hätten nochmal versucht, sie hätte versucht, nochmal Kontakt aufzunehmen. Aber die Freundin sei wohl immer noch in diesem Strudel, sag ich mal, gefangen und sei nicht bereit, vielleicht auch nochmal zu reflektieren über die Freundschaft und was da schiefgegangen ist. Also ich glaube, das Traurige ist, dass diese Freundschaft, glaube ich, nicht mehr zu retten war.
Zum Schluss würde ich dich gerne noch fragen, ob du von den beiden Protagonistinnen etwas lernen konntest.
Ja, auf jeden Fall. Was ich ganz arg stark finde, ist die Frage, wie sehr oder was verbindet uns eigentlich als Menschen? Und bei Sandra Röhren habe ich ganz stark gemerkt und auch in den WhatsApp-Nachrichten rausgelesen, dass sie ihre beste Freundin liebt und es aber einen Spalt zwischen den beiden gibt, den die beiden versucht haben, ganz lange zu überwinden. Und ich finde, das ist eigentlich so was sehr Motivierendes oder was Positives zu sagen, hey, wir sind nicht einer Meinung, aber wir sind doch so viel mehr als diese Meinung. Wir sind Freundinnen, wir haben so viel zusammen erlebt. Ja, wir waren da, als deine Ehe auseinanderging und wir waren da, als du dein Kind verloren hast. Also wir als Menschen sind so viel, viel mehr als diese Meinungsverschiedenheit. Und das habe ich schon von ihr gelernt, immer wieder auf jemanden zuzugehen, der einem viel bedeutet und zu versuchen, wenn es irgendwie geht, auszuklammern, was einen vielleicht trennen kann. Und ja, das klingt vielleicht ein bisschen kitschig, aber wenn man das in der Gesellschaft schafft, trotz Meinungsverschiedenheiten im Gespräch zu bleiben und zu sagen, komm, wir legen das jetzt mal zur Seite, wir trinken jetzt irgendwie ein Bier und reden über all das, was uns verbindet, dass die Gesellschaft davon extrem profitieren könnte. Und das habe ich von den beiden auf jeden Fall gelernt.